Wir wollten jetzt mal einige Wochen die Lebensgeschichte eines alttestamentlichen Königs besprechen, namens Josaphat. Das Leben ist sehr schwierig, seit was uns durchgegangen ist. Jetzt habe ich nicht meine Bibel. Sind hier Bibeln im Raum verteilt? Danke, eine genügt mir. Haben Sie Bibeln? Sind da hinten welche? Wir haben gesagt, wir wollen Mös eigene mitbringen. Wir haben nicht genug. Haben es vergessen. Wundervoll. Also denken Sie dran, nächstes Mal, man bringt die Dienstagsstunde seine eigene Bibel mit. Heute sagte mir jemand, es ist in der Dienstagsstunde nicht mehr wie gestern und ehegestern. Das ist wahrscheinlich daran, dass man nicht eine eigene Bibel mitbringt, nicht? Bringen Sie nächstes Mal mit, dann ist alles wieder in Butter. Die Geschichte von dem König Josaphat steht 2. Chroniker 17. Ein junger Mann wird König, heißt der Streiter, Herr war mit Josaphat. Denn er wandelte in den Wegen seines Vaters David. Wir haben besprochen, also 2. Chroniker 17. Haben Sie das? Alle keine Bibeln, Kinder. Oben sind Berge, hunderte von Bibeln. Machen Sie auch noch ein paar runterholen. Natürlich, das komme ich mir vor wie im Gottesdienst in irgendeiner Kirche. So komme ich mir jetzt vor. So ein bisschen. Du Bonn, wo sind denn unsere Bibeln? Sind die? Hat keine. Sind die da? Ja, also ich möchte lieber 100 Leute verlieren, als innerlich auf den Hund kommen hier. Verstehen Sie? Ist mir egal, wenn 100 Leute weniger kommen, aber es wäre schrecklich, wenn wir geistig langsam auf das Niveau eines gewöhnlichen Gottesdienstes runter sind. Sehen Sie nicht? Keine Sorge? Sehr. Eine Bibelstunde. Also, dann müssen Sie den Text behalten. Vers 6 heißt: Und da sein Herz mutig ward in den Wegen des Herrn. Ist das nicht im Wort? Da sein Herz mutig ward in den Wegen des Herrn. Tat er fürde ab die Höhen und Aschera-Bilder aus Juda. Und im 3. Jahr seines Königsreichs sandte er seine Fürsten Ben-Hail, Obadja, Sacharja, Nathanael und Michaja, dass sie lehren sollten in den Städten Judas. Und mit ihnen die Leviten, Semaja und so weiter und so weiter. Und mit ihnen die Priester Elisama und Joram. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn mit sich. Und zogen umher in allen Städten Judas und lehrten das Volk. Das ist, glaube ich, meines Wissens die erste Evangelisation, die es gegeben hat. Nicht? Hat das Gesetzbuch des Herrn mit sich und lehrten in allen Städten. Und es kam die Furcht des Herrn über alle Königreiche in den Landen, die um Juda herlagen, dass sie nicht stritten wie der Josaphat. Ich lese erstmal so weit. Also ich mache jetzt da weiter. Er ward mutig in den Wegen des Herrn. Ich möchte zunächst mal darauf hinweisen, wie Luther das großartig übersetzt. Das, um was es hier geht. Sehen Sie, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt. Ich hoffe, ich brauche nicht zu sagen, dass etwas wesentlich anderes ist, als ob man christlich interessiert ist. Oder Sympathien für irgendeinen Prediger aufbringt. Wenn ein Mensch errettet wird aus der Obrigkeit der Finsternis, so heißt es im Neuen Testament, und versetzt in das Reich des Sohnes Gottes. Wenn er aus der Finsternis zum Licht kommt, dann ist man zunächst im Allgemeinen zaghaft. Man freut sich, dass man Jesu Eigentum ist. Aber man gleicht dem Petrus, als er im Schiff war, im Morgengrauen, und Jesus über das Wasser kam und ihm, das ist herrlich. Nächstes Mal gibt es keine Bibel mehr, aber jetzt verteilen wir ganz rasch noch. Verteilen wir ganz rasch. Danke euch tausendmal. Es ist einfach beruhigend, wenn ihr eine Bibel folgt. Ich darf inzwischen weitersprechen, nicht? Sie kennen die Geschichte, Petrus ist mit seinen Freunden im Boot, da kommt Jesus über das Wasser. Und da sagt Jesus, komm. Und das ist eine der großen Stunden im Leben des Petrus. als er es war, aus dem Boot zu gehen, übers Wasser Jesus entgegenzugehen. Nicht mal ein ungläubiger Mensch würde es einfach für eine Legende halten. Ich halte es für pure Wahrheit. Warum sollen Menschen im Blick auf Jesus nicht über das Wasser gehen? Aber sehen Sie, Petrus wusste ja auch davon, dass normalerweise ein Mensch auf dem Wasser nicht laufen kann. Er hatte wahrscheinlich auch schon davon Leuten gehört, dass Leute ertrunken sind, nicht? Er war ja am See groß geworden, er war ein Fischer. Er war mit der physikalischen Beschaffenheit des Wassers durchaus vertraut. Und nun sagt Jesus, komm. Und dann glaubt er und geht über das Wasser. Die Bibel erzählt ja sowas immer so schrecklich kurz. Aber ich kann mir vorstellen, ich bin überzeugt, dass es so war, dass er zuerst sehr vorsichtig seinen Fuß auf das Wasser gesetzt hat. Dass er gleichsam probierte, trägt es denn wirklich? Und dann, wie er sah, auf Jesu Wort trägt es mich. Er war dann mutiger. Kurze Zeit nur, dann kam die Welle und er ging unter. Aber so ähnlich geht es diesem jungen König. Denken Sie, das Volk Israel war damals gespalten. Wie wir nach Ost-West gespalten sind, waren die Nord-Süd gespalten. Es waren zwei Reiche geworden nach Salomo. Ein Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem, da regiert der junge Josaphat. Aber es gab ein Nordreich mit dem gottlosen König Ahab. Das heißt, er war nicht gottlos, er war kolossal religiös, der Ahab. Also eine doll religiöse Frau. Es waren fromme Leute. Nur ihre ganze Religiosität gehörte dem Baal und der Isabel. Sie waren sehr religiös. Sie waren gar nicht Atheisten. Aber sie waren vom Herrn abgefallen. Kommt, in der Bibel macht es ja deutlich, nicht drauf an, ob du religiös bist, sondern ob du Kind Gottes bist, des richtigen Gottes, lebendigen Gottes. Und im Nordreich, da war alles religiös. Man diente dem Baal und der Aschera und in den Landen ringsum diente alles dem Baal und der Aschera. Der Name Jehova war in Vergessenheit geraten. Im Tempel standen überall, wenn Sie das mal lesen, was wir letztes Mal gesprochen haben, standen überall Götzen in jedem Hause. Es war völlig passé, dass man den lebendigen Gott, den Gott von Bach, Jehova, verehrte und seine Gebote hielt. Und da war ein junger König, erfüllt vom Geiste Gottes, für sich den Weg zu gehen. Wir gehören dem Herrn. Es war natürlich zusammen, wie wenn Petrus aus dem Schiff steigt. Geht das gut? Geht es politisch gut? Das muss ja politisch sofort Krach mit dem Nordreich geben, nicht? Wenn man sagt, der Baal ist Sünde, und da gingen wir hoch, das war ja ihre Staatsreligion, nicht? Sämtliche Reiche ringsum mussten wild werden. Moment mal, in diesem kleinen Dreckstaat hier wird unsere offiziell gefeiert und geförderte Staatsreligion beleidigt ist, ja, wenn sie in Essen gegen Karneval was sagen. Noch schlimmer, so war das, nicht? Kann ein König jetzt regieren? Stell dich vor, Niesmann hätte gesagt, das ist Sünde, was ihr tut, gestern beim Sturm aufs Rathaus. So war das, nicht? So. Ich meine, zu schön, um es auszudenken, nicht, dass sowas passiert wäre. Zu schön, um es auszudenken. Und ich kann mir denken, dass so ein junger König, dass er von allen älteren Räten von 45 aufwärts gewarnt wurde, denke ich, kann sie nicht. Also hören Sie, es geht nicht mehr. Sie können ja für sich immer noch Gott verehren, aber bei im Staatsempfang und was weiß ich und da und da und da, da müssen sie halt mitmachen. Und da wird es ängstlich gewesen sein. Er wartet. Und siehe, da sprachen wir letztes Mal davon, dass der Herr ihn segnet. Der Herr war mit ihm. Erinnern Sie sich, das sprachen wir jetzt mal drüber. Der Herr war mit ihm. Und wird das spüren. Das heißt dann, der Herr bestätigt sein Reich. Das war ein inwendiger Vorgang. Er bekommt das inwendige Zeugnis des Heiligen Geistes bis am richtigen Wege. Und da geschieht es, dass er sagt, man kann es wagen mit diesem Herrn. Warum sind wir so ängstlich?
Man kann es ausprobieren mit ihm. Er steht zu seinem Wort. Es ist wahr, seine Verheißungen, die sind die sichersten Wechsel, die es gibt. Ich kann mit jeder seiner Verheißungen rechnen. Jetzt will ich mich vor nichts mehr fürchten, vor keinem Menschen und vor keiner Politik und nichts, und will den Weg meines Herrn gehen. Und er war da mutig in den Wegen des Herrn. Ach, meine Freunde, ich habe es auch umgekehrt erlebt, offen gestanden. Dass ein junger Mensch als junger Mann, ein junger Leiter, sehr mutig war in den Wegen des Herrn. Und je älter er wurde, desto ängstlicher wurde er auf den Wegen des Herrn. Das gibt's auch, nicht? Verstehen? Das gibt's auch. Dass man je älter wird, sagt, ja, ich muss doch Weisheit des Alters, nennt man das dann, oder irgend so wie. Und es ist lauter Ängstlichkeit. Es ist eine wundervolle Entwicklung. Wenn einer klein anfängt im Geistlichen, klein anfängt, und dann in Wegen Gottes mutig wird. Meine lieben Freunde, es gibt auch geistliche Strohfeuer, das brennt zuerst rasend und nach einem Jahr ist nichts mehr da. Ne? Ich finde es eine herrliche Entwicklung von dem jungen König. Er wagt es mit dem Herrn im Ernst. Er hat noch ein bisschen Angst, vor Menschen vor allem. Und dann sieht er, der Herr lässt sich nicht lumpen. Er lässt sich nicht lumpen. Und dann wird er mutig in den Wegen des Herrn und tut gewisse Schritte mit seinen Füßen. Und ich wünsche uns das auch allen, wissen Sie, dass wir mutig werden in den Wegen des Herrn. Machen Sie sich frei von der öffentlichen Meinung. Die öffentliche Meinung treibt wirklich in die Hölle. Besuchte mich vor in diesem Tagen ein junger Mann. Er hat mir eigentlich Spaß gemacht. Er sagte, ich möchte in die Diakonanstalt eintreten. Ja, ich sagte, tu das doch, geh nach Mühlheim. Oder geh dahin, oder geh dahin. Da sagt er, die glauben nicht, dass es einen Teufel gibt. Ich sage, wie meinst du das? Und dann kam es raus, dass er sagte, ach, die nehmen diese Realitäten hier ja alle gar nicht ernst in der Bibel. Für sie ist es nicht wahr, dass es einen Teufel gibt, der Gott dieser Welt ist. Und dass das Kreuz Jesu wirklich Erlösung davon ist. Ich sehne mich nach irgendwo, wo man das ganz ernst nimmt, alles. Verstehen Sie? Wo man die biblischen Wirklichkeiten ganz ernst nimmt. Ich kann den jungen Mann so gut verstehen, ne? Man sehnt sich danach, nach einem Kreis, wo man das ernst nimmt. Wo jeder eins das ernst nimmt. So, aber Josef hat, da war ich ein wenig aus dem Gleis gekommen, entschuldigen Sie. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel sagen für das Mutigwerden in Wegen des Herrn. Ich war in Schweden eines Morgens in dem großen Dom, in der Storkyrka, wie es heißt, in der großen Kirche, in Stockholm, die große Kirche. Und da ist eines der schönsten Bildwerke, die ich kenne, aus dem 15. Jahrhundert. Ein Jürgen, ein heiliger St. Georg, der also hoch, also 15. Jahrhundert, hoch zu Ross da sitzt und zu seinen Füßen ein gewaltiger Drachen. Der gewaltige Drachen hat ihm Speer aus der Hand gerissen und hat den zerbrochenen Speer noch in seinen Klauen. Und sperren, kennen Sie, ein riesiges Maul gegen ihn auf, furchterregend. Und da nebendran ist schon die kleine Prinzessin, also die der Drache gefangen hält, war sein Bild der Kirche. Aber einfach herrlich schön hat dieser mittelalterliche Künstler den Jürgen, den St. Georg, dahingestellt. Der sitzt auf dem Pferd und schwingt sein Schwert und das Fantastische ist, er sieht den Drachen gar nicht an. Es ist, als wenn er irgendwo ganz anders hinsieht. Der Mann hat dargestellt, was heißt, mutig werden in den Wegen des Herrn. Rechnet sich erstmal aus, wie stark dieser Drache ist, die Finsternis, die Hölle, dann ist er verloren. Er sieht ihn gar nicht an. Wenn er auch Schwert gegen ihn schwingt und mit ihm einen heißen Kampf besteht, aber sein Blick geht auf den, der für ihn gestorben ist, auf dem Kruzifix. Auf seine Retter. Und gar wieder mutig im Wegen des Herrn. Wie ich vor diesem Standbild stand, das ist so großartig, nicht? wie der einfach so unbeschwert von diesem schrecklichen Untier sein Schwert schwingt, da habe ich meinem Freund, der mich begleitete, gesagt, so möchte ich mein Glaubensleben führen, so. So. So offensiv, so im Angriff, so seiner Sache gewiss, so vom Siege überzeugt, wie dieser St. Georg. Wenn Sie davor stehen, dann kapieren Sie, wie kleinkariert unser Glaubensleben ist, nicht? Ich wünsche uns allen, dass wir mutig werden im Wegen des Herrn. Und nun kommt der nächste Punkt. Das Schick der Vers 10 bis 12. Darf ich es mal so überschreiben? Josaphat kennt den Wert des Wortes Gottes für ein Volk. Er kennt den Wert des Wortes Gottes für ein Volk. Er schickt eine, ich hätte beinahe gesagt, eine komische Evangelisationsmannschaft aus. Bestehend aus einigen Politikern, nicht? Aus Fürsten, also aus Politikern. Das waren also prominente Leute im Staate. Zweitens aus einigen Leviten und drittens aus einigen Priestern. Was uns hier auffällt, ist, dass erstens die Priester an der dritten, nicht an der ersten Stelle stehen. Bei kirchlichen Sachen stehen doch die Priester sonst an erster Stelle, oder nicht? Dass die Laien hier bei dieser Evangelisationsunternehmung an der ersten Stelle stehen. Ob der Josaphat als ein junger Mann, der mutig geworden ist im Wegen des Herrn, etwas davon verstanden hat, was bedeutet für sein Land, wenn einflussreiche Leute das Evangelium verkündigen und nicht bloß Pastoren. Nicht? Also vielleicht müsste ich das in der Fachversammlung etwas näher ausführen, diese komische Einteilung hier. Zweitens fällt uns auf, also ich meine, verstehen Sie, man fragt mich, warum sprechen hier vorher so Bruder Voss und Bruder Kutscher und so, warum sprechen die hier vorher? Ich könnte sagen, da steht's warum, nicht? Da steht's warum. Und zweitens fällt uns auf, dass die Leviten, das waren die Küster, vor den Priestern stehen. Die Reihenfolge ist so, dass man als anständiger Theologe auf die Palme steigen könnte. Laien, Küster, Pastor. So sieht das Evangelisationsteam aus, das hier loszieht. Verstehen Sie? Nicht? Das ist die Reihenfolge. Da in der Bibel nichts zufällig ist und namentlich ja doch an der Abfassung der Bibel Priester sehr wirkungsvoll beteiligt waren, hat das einen tiefen Sinn. Hat das einen tiefen Sinn. Spüren wir hier schon etwas von dem, was im Neuen Testament steht, ihr seid, dir Jesus gehört, das priesterliche Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Sehen wir hier nicht schon ein Bild der neutestamentlichen Gemeinde, wo die Priester und die Küster und die Laien und die Fürsten miteinander kündigen im Namen dessen, der Herr ist und der Erlöser ist. Ich glaube nicht, dass zu viel hineinsehen. Es ist auffällig, was hier steht, nicht? Was hat es uns zu sagen? Dass jeder, der hier in der Dienstagsstunde sitzt, sich innerlich freifach von der Vorstellung einer Kirche, wo einem Mann das Evangelium anvertraut ist. Wer den Herrn Jesus kennt, der ist berufen, sein Zeuge zu sein, der ist in diese Mannschaft hineinberufen. Ob Mann oder Frau, alt oder jung, wer dem Herrn gehört, der soll, wie es hier steht, mit dem Gesetz des Herrn in der Hand eines Tages das Volk lehren können. Ja, der Josaphat schickt nun diese Mannschaft los, in dieser wundervollen Zusammenstellung, in einer herrlichen Zusammenstellung, wo Küster und Fürsten, denken Sie, Küster und Fürsten miteinander das Gesetz des Herrn lehren, das heißt, die Offenbarung des Alten Testaments, wir sind im Alten Testament, nicht? Und das wäre für unser deutsches Volk ja schon eine großartige Sache, wenn Fürsten und Küster loszögen und lehrten mal das Gesetz Gottes. Was meinen Sie, wie den Leuten der Atem verginge bei Ihrem blöden Karneval, wenn das Gesetz Gottes verkündigt würde hier, nicht? Aber wir wollen mal einfach sagen, das Wort Gottes. Mit dem Gesetz ist das alttestamentliche Wort Gottes gemeint, auch Prophetenwort. Für uns neutestamentliche Leute ist es das ganze Wort Gottes. Ist doch interessant, dass Josaphat, der sein Volk aufbauen möchte, der Festungen baut, der Kriegsvolk in die Festungen legt, wir werden davon noch hören, der eine ganz neue Verwaltung aufbaut, als wichtigstes und erstes Gottes Volk unter die Leute geht. Er ist also überzeugt, dass ein Volk überhaupt nur gesunden kann, wenn, wie Luther sagt, Gottes Wort im Schwange geht. Wollen wir mal einen Moment überlegen, wie das bei uns nichts werden kann, wenn 1 oder 2% noch in die Kirchen gehen. Bei uns gehen die Glocken noch im Schwange, aber nicht das Wort Gottes. Wer hört das schon? Man sagt, in Essen wären 5% evangelisch in die Kirche besuchen. Ich glaube den hohen Prozentsatz nicht. Aber lassen es 5% sein, ne? Das nennt man hohen Prozentsatz. Das 95% leben total ohne Gottes Wort. Das sind so Konfirmanden von dem Tag, wo sie konfirmiert sind, kein Wort Gottes mehr hören, bis sie zufällig getraut werden in der Kirche, wenn sie Glück haben, Wort Gottes hören. Und dann, wenn sie tot sind, noch einmal über ihrem Sarg, da hören sie es nicht mehr. Das ist doch grauenvoll. Sehen Sie, mich bewegt augenblicklich etwas, da werde ich noch oft drüber reden. Zum ersten Mal habe ich in einer Essener Zeitung ernsthaft das Wort Krieg gelesen. Von dem Krieg, der auf uns zukommt. Gestern stand als erste große Krieg als Berlin preisgegeben. Das ist der Krieg, der auf uns zukommt. Und diese Zeitung ist wieder dem Tag und Volk antritt, um närrisch zu sein. Obwohl der Bürgermeister der Mädchen küsst, da die Prinzessin. Meinen Sie, für diese Volk könnte man noch eine Hoffnung haben? Ich nicht. Ich nicht. Zum ersten Mal wird der Krieg uns so serviert. Ich frage mich, was steht dahinter? Steht hinter diesem ganzen Karneval, diesem geförderten Dampf eben, dass das Volk nicht merken soll? Bitte, wir schieben es euch jetzt unter. Brot und Spiele, haben wir es im alten Rom gemacht? Oder sind Sie wirklich so verrückt und verzweifelt, dass Sie gar nicht mehr sehen wollen, was auf Sie zukommt? Dass man uns schon schreibt, der Krieg kommt, an dem Tag, wo wir Narrenpossen machen, dahin kommt ein Volk, in dem Gottes Wort nicht mehr im Schwange geht. Ist Ihnen das deutlich? Und Josaphat wusste genau, was er tut. Wenn er ernsthafte Leute aller Arten losschickt und sagt, predigt, was in der Bibel steht, das Gesetz des Herrn. Und ich finde das wundervoll ausgedrückt, wie es steht, nicht wahr? Sie hatten das Gesetzbuch des Herrn mit sich. Da, die hatten die Bibel am Arm und lasen das vor und sagten das ganz schlicht, dass Hinz und Kunst kapieren konnte, was los ist. Gott lebt, Gott richtet, sein Wille ist klar. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht als Zeugnis reden. Sehen Sie, und Gott helfe uns, dass es noch einmal komme, dass Gottes Wort im Schwange geht, das ist ein Ausdruck Luthers, verstehen Sie? Dass Gottes Wort wieder auskommt und ernst genommen wird. Aber es ist noch was anderes da, was uns vielleicht noch näher angeht. Sehen Sie, mir sagte mal neulich jemand, wenn ich zu Ihnen in die Kirche gehe, dann weiß ich beim 5. Satz, was Sie predigen wollen. Die brauche ich gar nicht mehr hinzugehen. Ich weiß ja doch. Was soll man darauf erwidern? Ist ja richtig, nicht? Ich weiß ja doch, brauche nicht mehr hinzugehen. Da kann ich nur darauf antworten, wenn meine Frau Kartoffel auf den Tisch setzt, dann weiß ich beim ersten Bissen, wie Kartoffeln schmecken. Kann sie wegtun. Wenn sie Brot auf den Tisch setzt, weiß ich beim ersten Bissen, wie Brot schmeckt, kann sie auch wegtun. Und dann verhungere ich, sprich fröhlich bei dieser Methode, nicht? Das heißt, nach dem, was die Bibel über sich selber sagt, handelt es sich in der Bibel nicht darum, dass ich
die Wahrheit Gottes vermittelt kriege, sondern es ist Speise. Josaphat sagt, mein Volk ist verhungert. Ihre Seelen sind verhungert. Es muss ihnen gepredigt werden. Ich kann mir denken, wieso wir so einen Fürsten rufen und sagt, du musst jetzt predigen. Sagt der Herr, Mensch, da habe ich keine Ahnung von. Er sagt, ich habe gesehen, dass du beten kannst und dem Herrn gehörst und den Herrn fürchtest und lieb hast und Gott Gebote hältst. Dann predige los. Ja, sind da nicht? Nein, nein, das sind nicht. Du gehst los. Und du, Levit, du gehst auch los. Nun ziehen sie von Land zu Land und teilen Brot des Lebens aus, den Hungernden. Und sehen Sie, darum gehen wir in die Kirche. Weil nicht nur, ich bin nicht dazu da, dass ich jedem etwas Neues sage. Ich habe nur eine Botschaft. Weil die Verkündigung des Wortes Gottes Brot ist für unser Leben. Trennen Sie sich vom Evangelium, weil Sie sagen, ich kann das ja alles, ich weiß alles. Dann kann es sein, dass Sie damit doch verloren gehen, weil Ihre Seele verhungert ist. Ist Ihnen deutlich. Es ist nicht bloß eine Lehre, die man, einmal eins habe ich mal gelernt, das braucht man heute keiner mehr beizubringen. Aber dies ist nicht bis einmal eins, das ich eines Tages kann und dann hört es auf. Sondern dies ist immer Speise für uns. Wo steht es in der Bibel? Dein Wort war meine Speise, sagt Jeremia. Meine Speise darf ich empfinden. Und wenn ich auch genau weiß, wie Kartoffeln schmecken, ich werde, oder ich sage lieber, Spätzle schmecken, ich bin Württemberger. Ich weiß, wie Spätzle schmecken. Da bin ich doch jeden Tag glücklich, wenn meine Frau Spätzle auf den Tisch stellt. Spätzle ist ein württembergisches Gericht, ist noch besser als Kartoffeln. Aber dafür verstehen Sie als Norddeutsche nichts. Lassen Sie mich noch einen dritten Punkt nehmen. Da heißt es hier so wundervoll, und es kam die Furcht des Herrn über alle Königreiche in den Landen, die im Juda herlagen, dass sie nicht stritten wie der Josaphat. Was sind das für merkwürdige, geheime, unterirdische Dinge? Also Israel ist nicht irgendein Volk, sondern die Kirche Jesu Christi im Alten Bunde. In Israel wacht man Gottes Wort ganz schlicht in biblischer Massivität und Realismus zu verkündigen. Ein König geht voran auf dem Weg des Herrn. Er wird mutig in den Wegen des Herrn. Der Herr ist mit ihm. Und auf einmal ebnen sich nach außen die Verhältnisse. Soll ich sagen, ich meine, ich riskiere es jetzt nur so mal anzudeuten, dass unsere hoffnungslos verfahrene Politik einfach die Antwort Gottes ist auf eine Welt, die ohne ihn fertig werden will? Auch wenn sie noch so christlich markiert. Gott ist auch verachtet unter uns, nicht? Also heute Morgen gehen Sie in die Kirche, machen Aschenkreuz, ganz Bonn, von oben bis unten. Hören Sie, das ist doch eine Verachtung Gottes, die Antwort Gottes ist, was wir heute haben, so das ist, wir wissen kein Wesen. Nicht wahr? Man muss ganz stark sein. Es ist furchtbar, was auf uns zukommt, wissen Sie das? Es ist furchtbar, was auf uns zukommt. Josaphat erlebt, dass er und sein Volk geborgen sind in der Hand des Herrn, als es wagen, mit ihm zu leben. Wissen Sie, diese Hoffnung habe ich für unser Volk nicht mehr, dass das möglich wird. Wir so eine Erweckung erleben, nicht? Aber dann lassen es für sich selber, für ihre Familien gelten. Josaphat erlebt etwas von der ganz starken Hand des Herrn, die Seinigen birgt. Was, hören Sie diese Stärke in dem Satz. Es kam die Furcht des Herrn über alle Königreiche, dass sie nicht stritten wie der Josaphat. Man spürt förmlich, wie des Herrn starke Hand an den Grenzen steht. Und diese ganzen Moabiter und Ammoniter und all die ganzen Völker plötzlich
keinen Mut mehr haben, gegen diesen Josaphat anzugehen. Ah, hier wäre so schrecklich viel zu sagen. Hier wäre zwar etwas zu sagen über Vollmacht der Kinder Gottes. Nicht? Was ist das für eine Vollmacht? Er fordert den Baal aus und alle Völker rings und gehen hoch. Und keiner wagt ein Wort zu sagen, weil der Herr mit Josaphat ist. Wissen Sie, dass der Missionar, der Batax auf Nommensen auf Sumatra, als Evangelium anfing zu wirken, da gab es nochmal eine ganz große Zusammenrottung aller heidnischen Häuptlinge und namentlich Zauberpriester. Bei einem ganz großen Fest für den Großvater Geist. Und es spricht sich rum, Nommensen will hingehen. Und da beschließen sie, Tausende, wir bringen ihn um. Und dann geht Nommensen mitten hinein in die Menge, legt sein Zeugnis ab. Und es wagt nicht, einen anzutasten. Und das sind Dinge, die kann man überhaupt nicht erklären, wenn man nichts weiß von der Wirklichkeit eines Herrn, der zu denen steht, die mit ihm stehen. Nommensen erlebt, da es war keiner gegen ihn zu streiten. Worauf ich raus möchte jetzt, was ich Ihnen wichtig machen möchte, ist dies. Es gibt, wenn man Frieden mit Gott hat, eine ganz wundervolle Geborgenheit. Ich habe gern den Vers von meinem Landsmann Goethe. Nord- und südliches Gelände. Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Das ist schön, wie es nur Goethe sagen kann. Ne? Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Sei, wenn es nur wahr wäre. So schön, wenn es nur wahr wäre. Aber es ist nicht wahr. Es ist ja einfach nicht wahr. Lieber Olla Johann Wolfgang von Goethe, er musste auch Napoleon erleben. Und er war nicht zu spüren von dem Frieden seiner Hände. Aber, verstehen Sie, Goethe war immer so nah am Christentum, dass Bischof Lilien für einen Christen hält. Kann ich Lilien nie verzeihen. Nicht mehr, was Goethe hier schaut, was Goethe hier geschaut hat, das ist was Wundervolles. Nicht? Die beiden Hände Gottes, die jemand bergen. Dass man ganz im Frieden lebt. Verstehen Sie? Goethe sieht das förmlich. Die beiden Hände Gottes. Und indem ich das ausspreche, steht vor meiner Seele eine der ganz großen Skulpturen von dem Bildhauer Barlach. Ich denke, Sie kennen den Namen. Er war im Dritten Reich verfemt, darum ist schon klar, dass er ein bedeutender Mann war. Er hat eine Holzskulptur gemacht, kurz vor seinem Tode, die ist fast also abstrakt, dass seine Mutter den Kind im Arm hält. Und wenn Sie es recht ansehen, sind es eigentlich nur zwei Kreise. Nicht die Mutter beugt sich, sie kauert so, über das Kind herab, dass die Mutter fast einen Kreis bildet mit ihrem Körper. Und ein zweiter waagrechter Kreis in ihre Arme. Verstehen Sie, das sind waagrechter Kreis und so rum ein Kreis. Und mittendrin ist das Kind. Und diese Skulptur nennt Barlach bloß, er gibt den Titel Geborgen. Geborgen. Verstehen Sie, von allen Seiten umgibst du mich. Geborgen sein. Keiner von den Fürsten wagt wieder, ihn zu streiten. Und je schrecklicher unsere Zeit wird, je verrückter und gefährlicher und unheimlicher, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Christen einfach allmählich auf einer völlig anderen Ebene leben als die Welt. Wenn Sie das Gefühl nicht haben, dann stimmt was nicht, glaube ich. Verstehen Sie, dass wir allmählich eine völlig andere Antenne haben als die Welt um uns her. Je mehr es so ist, je mehr wird das Wissen von den Dunkelheiten, steht ja eine Offenbarung, denen die Welt entgegengeht, desto mehr müssen wir für uns und die Unsigen wissen, was geborgen sein ist. Was geborgen sein ist. Dies haben wir nicht selbstverständlich. Bitte, bitte hören Sie auf mit dem Gottvertrauen, wer nun lieben Gott lässt walten. Keine Rede davon. Wir sollen Sünder in Armen Gottes geborgen sein. Im Psalm steht, wer kann wohnen bei der lodernden Glut? Wer kann wohnen bei der lodernden Glut? Das kann ich nur, wenn ich wirklich versöhnt bin. Wenn meine Sünden vergeben sind, nicht wenn ich mir die Vergebung einbilde, sondern wenn sie wirklich in die Tiefe des Meeres geworfen sind. Wenn ich mir nicht die Versöhnung mit Gott einbilde, sondern wenn ich sagen kann, ich bin gewaschen im Blut Jesu Christi. Wenn dein Leben wirklich gebaut ist am Kreuze meines Heilands, da ist mein sicherer Stamm. Wenn ich wirklich errettet bin von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt das Reich Jesu Christi, das heißt, wenn Jesus mein Heiland geworden ist, mit all was er gibt, Vergebung der Sünden, Zeugnis des Heiligen Geistes, Wiedergeburt, Glauben, dann gilt mir Römer 5. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, denn ein Satz ist das, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann geht's weiter und rühmen uns auch der Trübsal und rühmen uns, nicht? Jetzt soll der ganze Teufel spucken, geborgen, denken Sie an diese Barakfigur. Und etwas davon spüre ich in diesem wundervollen Wort, das Josef hat. Denken Sie diesen ganz, ganz jungen König, was riskiert er? Er führt dieses kleine Jude heraus auf dem Weg des Herrn. Die ganze Welt gegen uns und keiner was zu uns zu tun. Ich muss hier nochmal das Erlebnis erzählen, das mich in meinem Leben so tief beeindruckt hat. Einer der Väter der Terstigen Truhkonferenz war unser lieber alter Bruder Böhm, Kaufmann Böhm aus Gelsenkirchen. Er war so der Vater der Terstigen Truhkonferenz, als ich als junger Pfarrer hier in Essen einstieg. Und dann sind wir uns immer mehr näher gekommen und wurden Freunde. Und dann kam eine Zeit, wo alles über ihm zusammenschlug. Sein Geschäft kommt an den Rand des Abgrunds. Er hat ein Autounglück und liegt mit zerschmetterter Schulter in Ratingen im Krankenhaus. Und da stirbt seine Frau, an der sein ganzes Herz hängt. Und es gehört für mich zum Schrecklichsten, die Beerdigung an dem Morgen, wo der Alte nicht dabei ist. Und dann bin ich mittags nach Ratingen gefahren, habe ihn besucht. Ich war ein junger Mann damals noch. Und soll diesen alten Vater in Christus nun dem, wo alles nun zusammenbricht, auf einmal, es gibt so Augenblicke, nicht alles zusammenbricht, soll ihn trösten. Ich weiß noch, wie ich in dem Krankenhaus, dem kahlen Krankenhaus an der Tür stand und dachte, lieber Gott, was soll ich hier noch sagen? Und dann mache ich die Türe auf, ziemlich verzweifelt. Und dann liegt der Alte im Bett, ich sehe noch mit seinem grauen Bart und sagt als erstes, Bruder Busch, ich bin geborgen. Ich kann das nicht so wiederholen, wie er das sagte. Da spürte man die Wirklichkeit des Friedens mit Gott. Ich bin geborgen. Und dann steht daneben das Bild eines jungen Mannes unserer Tage, der mir neulich so sagte, wir Jugend von heute, wir sind doch die Ungeborgenen. All der Quatsch, worin sich die alte Generation doch verkriecht, die Tradition, alten Sitten und Kirchengewohnheiten, der Kuck, was, das gilt uns doch nichts mehr. Wir sind total auf dem Blankeneis Ungeborgene. Diese Situation, eine total ungeborgene Welt und Kinder Gottes, die in Heiland gefunden haben, ich bin geborgen. Dazwischen gibt es gar nichts mehr. Und sehen Sie, Josef hat, wagt es mit dem Herrn, wagt es, im Boot zu steigen und plötzlich merkt er, das war nicht gefährlich, sondern das war das einzig Mögliche. Das war nicht gefährlich, sondern das einzig Mögliche.
Ich darf noch einmal den ersten Gedanken aufgreifen. Lasst uns mutig werden in den Wegen des Herrn. Wenn wir das von uns aus tun wollen, ich glaube, dann rutscht uns das Herz sehr schnell in die Hosentasche oder in die Kniekehle. Und das ist so tröstlich, dass der Herr uns zur Seite steht. Als ich aus der Kriegsgefangenschaft kam, kamen wir durch das Lager in Dachau, wo früher das KZ war. Und da stand, das war wohl für die amerikanische Bewachungsmannschaft bestimmt, ein Schild am Eingang: Wenn du dieses Gelände betrittst, dann prüfe deine Waffen. Daran habe ich gedacht, als ich die Predigt am letzten Sonntag hörte, dass die Waffe der Kinder Gottes der Name Jesu ist. Deswegen möchte ich für unsere Gebetsgemeinschaft jetzt sagen, lasst uns auch mutig werden im Gebet.
Darf ich noch ein Gebetsanliegen hinlegen? Ich habe morgen Abend einen Vortrag in Hannover. Im April eine längere Evangelisation, aber morgen einen Vortrag. Da ist eine Missionswoche, wo 7 verschiedene Leute sprechen. Und ich habe eine schreckliche Angst davor. Bringen Sie auch diesen Vortrag vor Gott und dann die Evangelisation in Kiel, die also schwierig ist, nicht?
Lieber Herr Jesus, hab Dank für die Abendstunde. Hab Dank dafür, dass du uns wieder gezeigt hast, welches unsere Speisen für dich erledigt werden können. Es ist dein Wort. Ach, gib doch mutige Männer, die dein Wort verkünden. Gib du doch Botschafter in die Lande, dass sie nochmal rufen, dass wir nochmal um euch graben, ihr Verlorenen. Dass wir euch heimholen und dass wir dazugehören, in die ewige Heimat einzugehen. Ach, schenke du doch deinen Dienern viel, viel Kraft, dein Vertrauen und gib ihnen Gnade für dein Wort und mach die Herzen bereit, deinen Namen zu ehren und zu loben und aufzunehmen. Schenke BW morgen in Hannover viel Segen. Schenke der Kinder-Evangelisation deine Gnade. Ach Herr, wir sind darauf deine Gnade angenommen. Erbarme du dich unser. Amen. Amen.
Herr Jesus, wenn alle Welt dich lästern und schmälern, wollen wir vor dir hinknien und dich anbeten. Herr Jesus, wir beten dich an, dass du über dem Allen stehst. Herr, wir beten dich an, dass du dir in dieser Welt Menschen herausgesucht hast, denen du Frieden gibst. Herr, und wir danken dir, dass wir geborgen sein dürfen in deinem Frieden. Ach Herr, und gib, dass man uns trotz unserer Armseligkeit etwas anspürt von diesem Frieden, den du uns geschenkt hast. Herr, sei auch morgen Abend in Hannover bei dem Vortrag. Herr, und schenk du Heiligen Geist und große Vollmacht dafür. Amen.
Thank you. Jesus, wir danken dir, dass du bei uns bist. Und wir danken dir, dass du unser Erlöser bist, dass du lebst. Ach Herr, lass doch noch viele aus unserem Kreis, alle aus unserem Kreis den Weg zu dir finden und sich bekehren, auf dass sie wiedergeboren und Erlöste werden, Herr. Damit noch viele aus unserem Kreise mutig werden in deinen Wegen, wo wir oft so feige sind. Amen.
Amen. Herr Jesus, schenke uns, dass wir dein Wort, das du uns geschenkt hast, auch auslegen.
Amen.
Amen. Herr Jesus, wir danken dir auch heute Abend für die reiche Seelenspeise, die wir haben durften. Nun lass sie uns stark machen, Herr, mit deinem Heiligen Geist und deiner Kraft, dass wir durch alle Angst und alle Nötigen durch dich sehen als unseren Erretter und unseren Heiland, Herr, und nichts zu fürchten brauchen, weil wir dich haben. Herr, mach uns stark damit. Amen.
Lieber Herr Jesus, gib, dass wir nicht abgleiten und blau werden. Amen.
Amen. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Aber wir bitten dich aber auch, dass wir mehr mit deiner Gegenwart in unserem Alltag rechnen. Das schenke uns aus Gnaden. Amen.
Amen.
Schenke du uns den Mut der ersten Zeugen und entfache du die Flamme deiner Liebe in unserem Herzen, dass wir nicht anders können, als von dir sprechen und zu dir hinweisen. Und da bitten wir dich für alle, die in deinem Dienst stehen. Hab du Dank, dass dein Wort noch verkündigt werden darf. Bring wir dir Hannover und auch Kiel. Wir bringen dir die Not unseres Volkes und alle, die um deines Namens willen Verfolgung leiden. Wir bringen dir unsere Kranken, auch die, die müde geworden sind und die, die in Not sind. Amen.
Amen. Ende, Sie können ruhig gehen, es stört mich in keiner Weise. Sie dürfen ruhig gehen, es kommen neue Ereignisse dazwischen. Wissen Sie, was Sie, ich habe überlegt, was von den 1000 interessanten Ereignissen Sie interessieren könnte. Und da habe ich gedacht, zumindest die Pressebesprechungen. Ich habe in meinem Leben noch selten so interessante Pressebesprechungen gehabt, wie in Oslo und Stockholm. Oslo ist bekanntlich die Hauptstadt von Norwegen und Stockholm die Hauptstadt von Schweden. Ich weiß nicht, ob es bei uns möglich wäre, wirklich sämtliche großen hauptstädtischen Zeitungen zusammenzubringen zu einem Gespräch mit einem Pasteurken, nicht wahr? Nun machen das äußerlich sehr hübsch in einem wunderschönen Saal, nicht wahr? Da ist also so ein kleines Sandwich, so ein guter Kaffee gerichtet. Und ich komme hin und finde eine ganz furchtbar schwierige Situation vor. Als Koryphäe saß da Professor Hallesby. Es ist wichtig, dass Sie wissen, wer Hallesby ist. Hallesby ist ein Mann, dessen Bücher in Deutschland zu Tausenden gelesen werden, wie ich ein Christ wurde oder vom Beten. Das sind ganz fantastisch gute Bücher. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Also für nachdenkliche Leute. Hallesby hat auf das geistige Leben Norwegens eine nachhaltige Wirkung ausgeübt. Wir bleiben manchmal die Worte weg heute Abend. Und der hat eines Tages vor 2 Jahren im Radio mal gesagt, bei einer Morgenandacht, ich weiß, es kann sein, dass Sie aufwachen und finden sich in der Hölle wieder. Ich meine das ernst, in der Hölle wieder. Und darauf gab es ein großes Geschrei aller liberalen Zeitungen. Also so dürfe auch ein Pfarrer in der Morgenandacht nicht sprechen, dass sein Mittelalter, es gäbe keine Hölle. Und nun ging ein riesen Höllenstreit los, der seit 2 Jahren in Norwegen nicht zur Ruhe kommt. Der wurde nach einem Jahr so toll, dass sogar der Spiegel, der sich ja um alle Qualen in der Welt annimmt, einen großen Artikel, eine große Reportage drüber brachte. Auch leicht spöttisch, Hölle, nicht bitte. Und nun hat also Hallesby blieb dabei. Jawohl, Jesus sagt, es gibt ein ewiges Verlorensein. Und wenn der das sagt, dann glaube ich das. Und da gab es einen Riesengeschrei und die Zeitungen taten das einzig Gescheite, was man tun konnte. Sie wandten sich an die norwegischen Bischöfe und sagten, bitte, bekennt Farbe, gibt es eine Hölle oder nicht?
Und plötzlich stellten sich so eigentümliche Dinge raus, nicht wahr? Also ein Bischof Schellerup, in dessen Diözese ich rumtote, der seitdem also ein Feind aller Verkündigung ist, wie ich sie habe, der erklärte ganz offen, dass natürlich, das ist natürlich eine mittelalterliche Vorstellung, die müssen wir streichen, nicht? Und die meisten Bischöfe machten einen kleinen Eiertanz, natürlich in der Hölle, aber natürlich so und natürlich und so. Der leitende Bischof Smemo stellte sich ganz auf Seiten von Hallesburg. Aber diese Sache ist nicht zur Ruhe gekommen. Ich finde es eigentlich großartig im 20. Jahrhundert. Ich finde es auch von den Journalisten großartig. Ich einfach sagen, Kirche, glaubst du das wirklich? Glaubst du das wirklich? Oder ist er bloß so geredet? Und die Kirche plötzlich dasteht und sagt, ja, so ganz glauben wir es ja auch nicht. Wir sagen das mal so, nicht? Und Hallesby wie ein Fels im Meer wird nun beschimpft. Den haben die Zeitungen wirklich in Grund und Boden geschmettert. Und nun sorgt dafür, dass sie alle halbe Jahr mal irgendwie in einer Radioandacht, wird viel auch vor dem Radio zu sprechen, er ist ein bekannter Mann, gut bekannt mit dem König, dass er ab und zu mal wieder irgendwo so sagt, Jesus, das einzige Heil, nicht? Dann gehen die Zeitung auf die Tageszeitung auf die Palme und sagen, jetzt genug mit dem Hallesby seine Exzentrischkeit, nicht? Ich meine, der Kirche wollen wir das gelten lassen, aber doch im Himmelswillen nicht ernst nehmen. Und Hallesby wie ein Rocher de Bronze steht da, so ist das aber. Und nun, die Situation, die ich kam, die mir flüsternd im Vorraum mitgeteilt wurde, war die, dass also die führenden Journalisten von den Zeitungen, da waren die also, das hat natürlich nicht blinde Redakteure gewagt, so eine Angriffe, sondern das war allmählich in die besten Hände geraten, der Kampf Hallesby und Zeitungen. Und dass diese besten Journalisten da saßen und Hallesby auch. Und dass also meine nette Aufgabe wäre, dazwischen eine Pressebesprechung zu bestreiten. Sie können sich denken, dass mir, das war am ersten Tag gleich, der Schweiß auf die Stirn trat und ich sagte, hier kann ich also höchstens noch das Genick brechen. Und dann war also ein Kreis von vielleicht 20 Leuten versammelt, darüber 15 Journalisten. Hallesby hatte sich ausgegeben als Vertreter einer großen Teils der christlichen Presse. Und dann war noch so ein Funz Konsul erschienen, das ist so ein Mann, der für alles interessiert ist, der so, wenn man sagt, so wissen Sie, wenn so Volkshochschulgeschichten sind, da ist der Konsul Hansen vorne dran, dem als alles Kulturelle furchtbar interessiert, aber ein großartiger Bursche, ein wirklicher Jünger Jesu, der Konsul Hansen. Er fuhr ein schönes 220, den ich eigentlich frequentiert habe, und so ein paar Typen noch, denen das Ganze so furchtbar interessiert waren, wie ich reinging, drängte so allerhand Volk noch nach. Und dann gingen die Blitzlichter los und dann habe ich also im Moment überlegt, lieber Gott, nur hilf mir auch, dass das gut geht. Und dann habe ich als alter Offizier zuerst mal einen strategischen Schachzug getan. Ich setzte mich neben Hallesby, das war natürlich durchaus berechtigt, weil er der ehrwürdigste dieser Herren war, aber dadurch sprengte ich genau den Kreis. Ich stand zwischen Hallesby so und den seinen Freunden und so rum saßen die Journalisten, nicht in der Mitte traf sie auf einem Sofa, Vertreter einer christlichen Zeitung, dazwischendrin so ein bisschen, dass sie also nach rechts die Weltkinder hatten, nach links die Propheten und genau dazwischen saßen nun, dass die nicht direkt sich an die Kehle fahren konnten. Und dann gab es aber Sie sagten, Sie wollten mir 10 Fragen stellen, die prasseln auf mich ein und angefangen etwa von dem, wie ist das politische Interesse der deutschen Jugend, bis zu geistlichen Fragen, bis zur Frage, glauben Sie, eine Hölle gibt? Nicht? Herr Hallesby sitzt da, wir sitzen hier, glauben Sie, eine Hölle gibt? Geben Sie Antwort. Und dann hatte ich eine halbe Stunde Zeit zu sprechen und die schrieben und die Blitzlichter knallten, nicht wahr? Und es war eine feine Sache. Und ich muss sagen, das schlage ich auch den gottlosen Journalisten hoch an. Sie haben eine fundsanständige Reportage gebracht. Sie brachten alle Bilder zum Teil. Ich bin schlecht zu fotografieren, scheint's. Zum Teil schreckliche Bilder, zum Teil nette Bilder. Das Schönste war das, wie ich mit Hallesby mich unterhalte. Das brachte ausgerechnet die Zeitung, die gegen Hallesby war. Vielleicht war es eine kleine Bosheit, gleich zu sagen, in die Kategorie gehört dieser Mann rein. Aber das machte ja auch nichts, denn da gehöre ich ja nur wirklich rein. Und noch ebenso spannend und aufregend war die Pressebesprechung in Stockholm. Das war für mich etwas anstrengend. Meine Nerven sind sowieso immer ein bisschen 2,5 Zentimeter zu kurz geraten. Und nun war ich nachts in einem Schlafwagen nach Stockholm gefahren, von Malmö aus. Das sind 8 Stunden Fahrt durch Schweden. Und es war eine schlechte Nacht. Es war eine schlechte Nacht. Ich war in einem Wagen drin, der schnarchte entsetzlich. Und dann ist es aus und heiß. Und also es war fürchterlich. Ich hatte kaum geschlafen und dann ins Hotel nicht wahr und eben ein bisschen frisch machen und dann ist Pressebesprechung. Wiederum, wie die Schweden, Norwegen das können, äußerlich können die so eine Sache so entzückend aufmachen. Wissen Sie, so ein paar nette Damen der guten Gesellschaft, die guten Kaffee servieren, und aber wirklich guten, nicht? So, wo mehr Kaffee wie Wasser dran ist und so einige Brötchen, die also einen Satz Menschen zum Appetit anregen. Sessel, in denen man sich ohne weiteres wohlfühlt. Verstehen Sie, das Ganze in ein Milieu verlegt. Ich habe gedacht, das macht doch sehr viel aus, nicht? Ob diese gehetzten Leute ankommen, auf den Stuhl gesetzt werden da, oder ob sie in Sessel sinken lassen und erstmal Wohlwollen ausstreuen, nicht? Da war die Sache schwierig, nicht wegen Hallesby, sondern weil ein Reporter der größten, der meistgelesenen Zeitung, also ich werde Svenska Nyheter, das heißt endlich, nicht, nein, Svenska Dagblad war auch da. Das ist aber das zweite der Nummer, nein, Nyheter heißt es. Nyheter, was kommt da vorne? Auch Svenska Nyheter, das ist die meistgelesene Zeitung. Und die haben also einen Reporter, der also bekannt ist in Schweden, das habe ich. Es gibt bei uns so ein paar, eine Feuilleton-Reporter wie Willi Haas, die so allgemein bekannt sind. Naja, was die Welt bringt so ein paar raus, so Willi Besser und der Wirsing, der, also ein Mann, den man, jawohl, so heißt der. Gieselbert Wirsing. Ich finde die Zusammenstellung einfach ganz groß. Das ist einer unserer bekanntesten Journalisten, ja. Wie heißt der? Gieselbert. Wie? Besser ist besser. Das ist besser, ja. Aber also ein Mann, es wurde mir gesagt, er ist überzeugter Atheist. Er ist überzeugter Atheist. Er unterschreibt Joho und wie sie schreibt auch so als Kolumnist und man kennt ihn, nicht? Und der war erschienen. Offenbar war es ihnen interessant, dass man also einen Deutschen, was ja da oben in skandinavischen Ländern schon eine schlechte Empfehlung ist, und B, einen schlichten Pfarrer, der nun besten Willen, wenn er alle seine Gehirnkästen durchsucht, keinen Titel finden kann, nicht den geringsten Doktortitel auftreiben kann, dass man warte, dafür einzuladen. Das schien ihnen doch interessant zu sein, so hatten sie diesen Herrn Joho, er heißt anders, das ist sein, so hatten sie ihn geschickt. Und gleich im Vorzimmer wurde mir gesagt, also Joho ist da, wer ist Joho? Ja, also der ist überzeugter Atheist und schreibt für die meistgelesene Zeitung und zum einzigen Mal in meinem Leben tröste ich mich eines Wortes von Adolf Hitler. Der hat nämlich gesagt, als seine Partei 7 Leute hatte, sie mögen auf uns schimpfen, wenn sie nur von uns sprechen. Und das war ein gutes Wort, und da habe ich gedacht, ich muss Joho dazu bringen, dass er von mir spricht, meinetwegen mal schimpfen, aber wenn der meistgelesene Zeitung von mir spricht, dann ist es gewonnen. Denn das muss ich Ihnen eben sagen, Stockholm ist eine schreckliche Stadt. Also, wir sagten, einflussreiche Leute, man legt kein Fußballspiel mehr nach Stockholm, weil die Stockholmer einfach nicht in Bewegung zu bringen sind. Nicht? Das ist einfach ein stures Volk. Da könnte Engel vom Himmel kommen, da könnte Rahn kommen, oder da könnte, wer will das, da würden sie sagen, ja, das gucken wir höchstens im Fernsehen an, nicht wahr? Und es lacht alles an der Presse. Es lag alles an der Presse. Ich kann Ihnen sagen, das sind so Augenblicke, wo sonst nicht der kleine arme Pastor denkt, wenn ich doch immer in der Dienstagstunde wäre. Da bin ich, habe ich Grund und an Füßen, nicht? Aber hier bei atheistischen Journalisten. Und dann habe ich mich rasch drauf besonnen. Es ist immer noch das Gescheitste. Und du wirst am meisten ernst genommen, wenn du ganz massiv auch hier das Evangelium sagst. Nimm dich selber mit deiner Botschaft ernst, dann werden die Burschen dich ernst nehmen. Und so habe ich gesagt, ich möchte es ja jemand anders machen, ich möchte die Fragen hinterher kriegen, sondern ich möchte erst mal 20 Minuten zu Ihnen sprechen. Und dann habe ich Ihnen entfaltet an Beispielen aus der Jugendarbeit, dass Europa bloß noch zwei Möglichkeiten hat. Entweder sausen wir in einen grauenvollen Nihilismus, den man rot oder braun oder gelb tarnen kann, wo man nichts mehr ernst nimmt, in einen völligen Nihilismus, das kommt von dem Wort Nihil, oder wir erleben eine Erweckung. Ja, es gibt in meiner Jugend nahmen noch tausend Dinge ernst. Es ist nichts mehr, was man ernst nehmen kann. Nichts mehr. Es ist nichts mehr da. Alle Ideologien sind zusammengebrochen in den letzten Jahren. Es ist nichts mehr da. Entweder werden wir alle auf das geistige Niveau der Halbstarken, die bei Bill Haley alles kaputt schlagen kommen, das wird das europäische Zukunft sein, oder wir erleben eine Erweckung. So, bitte, jetzt können Sie fragen. Das legt Ihnen an Beispielen klar. Ich mache Ihnen das so deutlich, also Gott schenkt mir schon eine Vollmacht, dass keiner das auf den Tisch zu legen hat, außer uns. Und dass entweder die Weltevangelium ernst nehmen oder zum Teufel fährt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass die Presse endlich Zeit hätte und Gelegenheit hätte, damit beizuhelfen, bei dieser Geschichte. Bumm, das schlug ihn. Also das haute einfach hin und nun legte Joho als erster los. Jeder wachte auf ihn, er war da. Und stellte zunächst einige sehr höfliche Fragen, ob es nicht doch noch andere Ideologien gäbe, an die der Mensch glauben könnte. Er sagte, nein, sagen Sie mir welche. Nun, er würde ja nicht interviewen, sondern ich würde interviewen. Darum gäbe er mir keine Antwort. Aber ich sah ihm an, dass er froh war, dass ich nicht ihn interviewte, nicht wahr, in diesem Moment. Und dass er sich so zurückziehen konnte. Und es wurde dann also gut. Und dann wurde also Kaffee serviert und man stand dann rum und die Blitzlichter. Man muss dann so ein bisschen zwanglose Sachen machen, damit die Blitzlichtkerle, da kommen die Fotografen, sind wieder andere, damit die Chance haben zu fotografieren, nicht wahr? Und darum läuft man rum und trinkt Kaffee und auf einmal hat man wieder so. Und da machten sich also nun ausgerechnet dieser Journalist an mich ran. Und sagte, das ist interessant, was Sie sagen. Ich sage, das ist bestimmt interessant, da können Sie doch verlassen. Und ich wünsche, lade Sie einmal meine Essener Jugendarbeit zu besuchen, nicht? Erzählt ihm von Jugendevangelisation in Nürnberg und so. Sagt, diese junge Generation kapiert das doch, nicht? Warum kapieren Sie es nicht? Und es wurde also fundig, wir saßen nicht zusammen, alles war gegangen. Und da saß man noch der Leiter einer Tageszeitung, die merkwürdig weiß, der Pfingstgemeinde gehörte, Dagen. Das gehört der Pfingstgemeinde. Und der Pastor und dieser Atheist. Und wir haben also bis tief in Mittag rein, man isst mal vier zu Mittag, diskutiert ist zu falsch gesagt, zu wenig. Sondern einfach, wir verstanden uns, wir hatten uns gern, nicht? Man konnte miteinander reden, das war ganz herrlich. Und dann hat dieses Nigeter am nächsten Tag da habe ich mir sogar selber mal gefallen. So, in so ein Bild haben die gebracht. Ein köstliches, einzig mal, ja, ganz entzückendes Bild, das, wo ich nur so im Gespräch bin, und ein so positiven Artikel, zwei oder drei Spalten groß, dass also jedem der Atem wegblieb. Nächsten Morgen, ich lag noch im Bett, ging ich Telefon schon, da waren schon meine Freunde im Telefon, sie müssen unbedingt vom Portier sofort Nigeta und Svenska Dagblad geben lassen. Es ist geradezu fabelhaft, was sie für eine Presse hier haben, nicht? Das öffnet natürlich weit in die Tore und es freute mich, dass mein Verleger schrieb, dass über die Hälfte Auflage jetzt, ein Buch von mir rausgeben, verkauft sei. Und sehen Sie, ich höre gleich auf. Und ganz anders war nun wieder, ich möchte daneben noch ein anderes Bild stellen, ein Besuch etwa in einer südnorwegischen Stadt, Fredrikstad. Das ist eine Werftstadt, da werden Schiffe gebaut. Es ist mir unerfindlich, ich bin kein Wirtschaftler und ich bin froh, dass ich keiner bin, denn ich glaube, das könnten die auch nicht erklären, warum überall Schiffe heute in Häfen liegen, nicht gebraucht werden. Wir haben zu viel Tonnage. Und warum die Werften wie verrückt neue Schiffe bauen. Ich habe gefragt, sind die denn moderner? Ach, das könnte man eigentlich nicht sagen. Warum bauen sie denn? Das wissen wir auch nicht. Wir haben Bestellungen nicht. Das sollte mir ein Volkswirtschaftler erklären, aber ich kann es nicht sagen. Jedenfalls, also einer vielbeschäftigten
Fred mich klein Berg, sollte ich während der Lunchpause, das haben die Arbeiter da, sprechen. Es kommen dann die Arbeiter, die bereit sind, die letzten 10 Minuten der Lunchpause oder letzten Viertelstunde zu kommen. Es kann sein, dass 5 kommen, dass 20 kommen, die haben große Kantinen. Und dann kamen gut 500 Arbeiter. Da diese Mittagsschicht etwa 1000 bis 1200 betrug, so war das also fast die Hälfte. Das ist sehr viel, nicht? Ich wüsste nicht, wie viel ein deutscher Betrieb käme. Aber nun wirklich, also gottloses Volk in ihren blauen Monteuranzüge, so richtig, das sind ja alle so Buddeln da, die sind gut ernährt, wo durch den Griechen kommen, nicht wahr? Also mir wurde schon schwindelig in so einer großen Maschinenhalle, auf so eine Lore hatten sie auch das Ding montiert, einen Lautsprecher und so einen kleinen Tisch. Und ich dachte, es war schon immer schwer, in deutschen Fabriken zu reden. Ich habe oft in Fabriken gesprochen, die so eine Fabrikmission. Und da steht einem so eine Mauer von entgegen. Wissen Sie, da können Sie wenigstens Deutsch langsam so rangehen, dass Sie nach 10 Minuten wenigstens die Aufmerksamkeit haben. Aber wenn sogar das Hindernis da ist, dass Sie nicht sprechen können, frei nach Schnauze, nicht? Sondern dass jeder Satz gedolmetscht werden muss. Kommt da überhaupt noch was an? Wo hinterstanden die wohl? Ja. Und dann geschieht, da macht man eine Angst durch, nicht? Draußen war so ein strahlend schöner Tag, ein blauer Himmel. Wissen Sie, es wird ja erst um 9:30 hell in den Tagen, Anfang Januar, wo ich da war. Und um 4 Uhr fängt die Nacht an, um 3:45 ist Nacht, völlig Nacht. Also ganz kurze Stunden. Und in denen der Himmel dann an so klaren Tagen ganz anders aussieht wie bei uns, nicht? Das ist ja sehr viel nördlicher. Ein so intensiv blauer Himmel und eine so weiße Sonne und die ganze Welt in Schnee begraben, nicht? Und diese Werke so am Ufer eines Fjords da, das ist schon ein Bild. Ich wäre so gerne rausgelaufen im Sonnenschein, im Schnee. Und nun stand ich da in der Maschinenhalle, in der riesigen Halle, und da standen die Brüder. Und neben mir mein Dolmetscher, dem wird es auch ein bisschen schwer ums Herz, dem Nils sein. Er kommt nächstens wieder zu uns. Und dem war es auch ein bisschen schwer ums Herz. Und dann kommt einer und sagt, es gäbe hier einen Lack. Lack heißt Gruppe. Also Schülerlack ist eine Schülergruppe, nicht? Es gäbe einen Lack, eine Gruppe. Immer durch Dolmetscher, nicht? Das habe ich nur verstanden, ein Lack, was ist das? Sie wollten singen. Ehe ich ganz begriffen hatte, war das ein kommunistischer Lack oder was für ein Lack war das denn überhaupt für eine Gruppe? Standen also einmal schon 20 Arbeiter da, zum Teil mit rußigen Gesichtern, mit dreckigen Händen, in blauen Monteuranzügen. Ich sehe, wie einer eine Geige auspackt, einer so eine lange Flöte hat und zwei noch eine Klampfe. Und dann stehen die 20 Kerle da. Die waren so aus der Menge gekommen. Das wurde improvisiert. Und dann fangen sie an. Ich will von meinem Jesus singen, auf Norwegisch. Von seiner Gnade, Liebe und Treue, die kenne ich nicht. Schön, mehrstimmig. Sagen sie vielleicht ein bisschen schmalzig mit dem Geige und mit der Flöte. Aber in der Maschinenhalle so ein Erweckungslied von 20 Arbeitern gesungen. Ich kann Ihnen sagen, das haut einem um. Das haut einem um. Ob sie noch ein zweites singen dürfen. Die Bande brüllte, singt. Und dann sangen sie noch eins. Ich kann es auch, ich glaube, welche Freundin ist unser Jesus oder so in der 8:1. Also ich kann so Melodien und so ein paar Worte dann sich selber wieder wie bei uns. Aber eine Stille. Ich habe auf einmal wieder begriffen, was Weigel immer sagte, welche Bedeutung ein geistliches Lied hat. Dass es einfach der Teufel nicht aushält, wo das ist. Wie die beiden Lieder verklungen waren, war die Atmosphäre aber total verändert. Ich konnte raufstehen und 10 Minuten sprechen. Und das wurde abgenommen, das war einfach herrlich. Es gehört für mich zum Schönen, diese 10 Minuten. War schade, dass ich nur 10 Minuten hatte, die Lunchpause war dann vorbei, nicht? Und der Riesenbetrieb ging weiter. Aber wie ich nachher dann über die Werft geführt wurde, dann hat also mein Herz gejubelt und die Sonne schien und alles voll Schnee und die riesigen Kran, ich lief dauernd ein Weg, einmal kam wieder so ein Riesenungeheuer da an. Wissen Sie, da war ein Schiff, da war noch keine Haut außenrum. Diese Haut ist 20 cm dick Stahl. Und solche riesigen Stahlplatten, da werden zwei riesige Krane rangefahren und beide packen es an zwei verschiedenen Enden
und tragen das Geldding zum Schiff darüber. Das ist grauenvoll anzusehen. Nicht wie also da so ganze riesige Stahlplatten, das Gefühl, man käme da drunter. Und ich war so fröhlich, nicht? Und dann sah ich, wie der Kran, während er fuhr, ein Kabel ausrollte. Und dann immer wieder einzog, während er hin und her rollte. Wenn er weiterfuhr, auch nur auf Schienen, dann rollte immer das Kabel aus. Und dann sagt ein norwegischer Arbeiter zu mir, es wurde dann gedolmetscht, er ist tot, wenn er nicht die Kraft immer bei sich hat, wenn er nicht mit der Kraft verbunden bleibt. Also ein Kabel, nicht wo der Strom durchging. Und da guckte er mich so an und da habe ich gedacht, jawohl, wir können die größten Lasten heben, solange das Kabel in Verbindung ist, solange die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben kommt, nicht? Solange die Verbindung da ist. So, nun müssen wir aufhören.